Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Only in England.
On the day that Margaret Thatcher dies. Die!
Genau, The Mighty War mit The Day That Margaret Thatcher Dies, in Klammern dahinter, A Party Song. Und das gibt es dann eben wirklich nur in England. Eine Flut von Geschichten, die im Internet hochpoppten. Jubelgesänge, Jubelsprüche, als die eiserne Lady in dieser Woche gestorben ist. Margaret Thatcher, eine der wichtigsten Impulsgeberinnen für die englische Popmusik in den letzten 30 Jahren etwa. Ja, nicht nur, weil sie irgendwie Zielscheibe und Hassfigur war, sondern weil sie nach der Übernahme der Regierung ganz schnell so etwas wie Jungunternehmerkredite in England einführte, die genutzt wurden, unter anderem von einem ganzen Haufen Labels. Creation Records zum Beispiel wurde gegründet mit Geld von Margaret Thatcher. Ja, wir werden noch mehrere solcher feierlichen Songs hören in dieser Sendung.
Und die Band, die Creation pleite gemacht hat.
Ja, trotzdem. Genau. Die wird auch noch eine Rolle spielen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Heute Abend mit Elissa Hirsemann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Helmut Heimann haben wir schon gehört.
Good evening.
Und Kai Müller ist heute Abend auch mit dabei.
Hallo.
Es geht um neue Platten von, genau, My Bloody Valentine. Wirklich eine neue Platte. Es gibt was Neues von Major Lazer. Die hat nicht 22 Jahre gelegen wie die My Bloody Valentine-Platte, aber mehrere Monate ist diese Platte geschoben worden. Jetzt endlich ist sie da. Kurt Weill hat etwas Neues gemacht und es geht los mit Bombino. Und dieser Mann ist produziert worden. Von wem? Natürlich Dan Auerbach, der irgendwie alles zu produzieren scheint, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Was ja nicht stimmt eigentlich, denn ich glaube, er produziert nur Typen, die ihn wirklich interessieren, die ihn auf irgendeine Art und Weise schwer beeindruckt haben. Sonst würde er das nicht machen. Bombino heißt eigentlich Omara Mokhtar. Den Spitznamen hat er, weil er immer in einer Band gespielt hat und da der Kleinste war und eben dann nicht Bambino, sondern Bombino genannt wurde. Er ist Tuareg in Niger geboren, ist als junger Mann in die Tuareg-Aufstände Anfang der 90er Jahre geraten. Das sollte ihn später auch immer noch begleiten. Ist dann in Algerien, nach Algerien ins Exil, hat angefangen Musik zu machen, sehr zum Kummer seiner Eltern. Ein Onkel war es, der ihm eine Gitarre gab und in der Wüste ereilte ihn der Ruf des Jimi Hendrix. Das ist sein größter Einfluss. Er ist dann vor ein paar Jahren bei einer weiteren Tuareg-Rebellion selbst Kämpfer gewesen. Also er kann nicht nur Gitarre spielen, sondern auch das Maschinengewehr bedienen und lebt inzwischen in Amerika. Dan Auerbach hat ihn gehört, hat ihn eingeladen in sein Studio nach Nashville und selbst gesagt, das war ein bisschen komisch, weil man konnte sich eigentlich nicht verständigen. Denn der Mann spricht nur Französisch und eben seine Heimatsprache. Und Dan Auerbach eben nicht so gut Französisch und schon gar nicht die Sprache der Tuareg. Also hat man sich versucht, musikalisch zu verständigen und hat in Sessions dieses Album entwickelt, das vielleicht manche ein bisschen enttäuschen wird, weil von den Black Keys ist da eigentlich relativ wenig zu hören, auch wenn Bombino nachher gesagt hat, dieser Dan Auerbach ist richtig gut, der spielt Gitarre wie ein Tuareg. Ja. Hören wir einfach mal rein in ein erstes Stück und das heißt Ami Dinine. Bombino und Amidinin aus dem neuen Album von ihm Nomad, produziert von Dan Auerbach, übrigens mit seiner eigenen Band, aber eben auch den Mitwirkenden der Dan Auerbach Crew in seinem Studio. Und unser deutscher Meisterdrummer Max Weißenfeld ist auch dabei, kann man ja mal sagen. Hat auch schon bei Dr. John mitspielen können. Also eine durchaus internationale Produktion. Und übrigens auch ein typisches Stück aus diesem Album. So ist diese Musik, 2-3 Akkorde, ganz modal dahingespielt. Ja, Und für mich dann auf die Dauer vielleicht auch ein bisschen eintönig.
Ja, das gehört, glaube ich, zum Konzept dazu. So eine gewisse Eintönigkeit. Dann kann man sich ja auch vorstellen, Wüste, ne, da ist Abwechslung dünn gesät. Ich finde es großartig. Das hat dieses Meditative, trägt es immer in sich drin. Und trotzdem ist es keine Musik, die jetzt in sich selbst versinken würde, sondern fließt sehr organisch, der Blues als Grundlage und die nordafrikanischen Elemente immer. Also mich kriegst du mit sowas ganz leicht.
Ich glaube auch, diese Musik erschließt sich wirklich erst, wenn man das live gesehen hat. Eben weil es dieses, naja, man kann sich da tatsächlich so in Trance wippen.
Ich glaube auch, dass diese Musik in der Fläche funktioniert. In Songs gehackt wird es dann schwierig, weil ich weiß gar nicht, ob ein Musiker wie er überhaupt in Songs dann denkt, sondern ich glaube eher, das sind tatsächlich die modalen Flächen der Wüste vielleicht. Aber
nein. Dafür hat er einen Produzenten da.
Genau. Ich glaube, dass Dan Auerbach dieses Album aufgenommen hat, schon durchaus mit der Hoffnung, dass es für den Pop- oder Rockmarkt in Amerika oder in der westlichen Welt geeignet ist. Und ich sehe auch weniger Eintönigkeit als vielmehr dieses Blackish'sche Moment der Reduktion, ja, hier stark am Werk. Also
der Blues als Grundlage,
der Blues
und das
als
ist
Grundlage.
Bei denen ja dasselbe. Ich finde auch, man hört die Black Keys bei allem, was die Jungs machen, was sie produzieren an anderen Bands, irgendwie ein bisschen ihr eigenes Ding, was sie nicht erfunden haben. Aber es kommt eben, es ist das mit der hipste Sound, der im Moment zu haben ist, so Blues-Rock-mäßig, und das streuen sie eben über ihre Produktion auch drüber.
Genau. Die Frage ist nur für mich, wird es dadurch tatsächlich schon Rockmusik oder Blues oder was auch immer? Oder bleibt es nicht das, was iTunes diesem Album automatisch aufklebt, nämlich Weltmusik?
Ja, kann uns eigentlich egal sein, finde ich, was iTunes dazu, unter welches Label iTunes das packt.
Ja, das Labeling ist natürlich eigentlich egal, vermutlich, weil es dem Zufall geschuldet ist oder halb dem Zufall. Aber es ist leider nicht gelogen. Das ist das Problem. Ich höre die Weltmusik da auch raus. Ja, ich höre auch, dass trotz dieses Bemühens der Reduktion und der sozusagen Verknappung der musikalischen Elemente auf das Wesentliche, so viel mehr, ja, was man aber für einen Popgestus noch braucht, eben leider nicht passiert. Ja, und ein bisschen bin ich darüber auch enttäuscht, obwohl ich eigentlich diese Musik auch toll finde und auch die Platte gelungen halte. Es ist eher dann so für mich die Frage, wenn selbst Dan Auerbach es nicht schafft, sozusagen den Sprung in eine völlig neue, ja, afrikanische Rockmusik zu schaffen, ja, dann vielleicht niemand.
Was wir eben gehört haben, war übrigens der Song Mein Freund. Die Texte sind sehr knapp. Ich glaube, Inhalte sind auch nicht so wichtig als vielmehr Atmosphären. Mein Freund. Das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Versuche es auf eine bestimmte Weise zu führen, nämlich in der Art und Weise, wie sie zu dir passt. Das war der Song, den
wir gehört haben. Das können wir doch unterschreiben, oder?
Und jetzt geht es um die Ära der jungen Mädchen. Und zwar leben wir in einer Zeit, in einer Ära, singt er gleich, von jungen Mädchen, die heute anders lieben als früher. Und seine Gebete gehen zu seinen Brüdern. Die sollen bitte aufpassen, denn die Mädchen in dieser Ära, was? For our girls, those of... Das verstehe ich wieder nicht. Mann! Auf jeden Fall geht es darum, dass die Mädchen früher vielleicht besser waren oder anders.
Und nicht besser.
Also heute ist es wahrscheinlich besser für die Mädchen, aber nicht so gut für die Jungs.
Ja, aufregender für die Jungs.
Bambino aus seinem neuen Album Nomad, produziert von Dan Auerbach. Auch hier zwei, drei Akkorde, die dahin schweben. Darauf wird gejammt, Solo gespielt. Für mich ist das eine sehr formelhafte Musik. Also ich finde auch im Live-Konzert ist das sicherlich eine Geschichte, wo man total abhebt. Dieses Stück müsste natürlich 20 Minuten oder sowas gehen, vielleicht hätte man die Platte auch einfach so durchlaufen lassen müssen, durchmixen sollen, eine riesige Session oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber mir bietet das letztlich zu wenig. Also es ist ein immer Gleiches, was nicht jedes Mal auch diesen so... Ich habe natürlich schon jetzt auch Songs rausgewählt, die mir Spaß machen und die ich auch sehr gut finde. Es hat eine Formelhaftigkeit, es ist eine stete Wiederholung, auch von der Melodiegebung des Gesangs. Ich hätte mir tatsächlich mehr Kulturimperialismus an dieser Stelle gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, Auerbach hätte einfach mal vielleicht einen Übersetzer geholt und ein bisschen mehr geredet oder geschnitten oder gemacht, keine Ahnung.
Mir ging das ähnlich. Also ich fand, der Song gerade war ein schönes Beispiel dafür, wie irgendwie der Blues aus dem Sumpf mit dem Blues aus der Wüste zusammenkommt und wirklich gut sich bewässert. Aber so in allem, ich hätte es besser gefunden. Und das ist genau das, was Andreas sagt. Also ich finde, da ist zu wenig Afrika drin. Ich fand es streckenweise sehr windschnittig so von der Musik her, so stromlinienförmig.
Das ist es, aber es ist natürlich auch, er ist ja nicht die einzige Band, die so eine Art Musik macht, sondern Tina Reveen zum Beispiel, die sind halt wie gesagt älter als er, aber ganz ähnliches Konzept. Das ist ihr Konzept und es war interessant, im letzten Herbst haben Tina Reveen auch mal wieder in Berlin gespielt und da stand ich ich habe nicht gefragt, wo genau er herkommt, aber es war irgendwie ein Nordafrikaner auf jeden Fall. Und der ganz demonstrativ verschränkte die Arme und meinte hier, das ist doch westliche, kommerzielle, amerikanische Musik war das für ihn. Ich habe gesagt, naja, für uns hört sich das schon ein bisschen nach Afrika an und so. Er sagt, ja, die Worte, die sie verwenden, sind natürlich die Sprache. Aber die Musik, die Message, die da transportiert war, wir wollen westliche Musik machen. Und es ist natürlich eine Crossover-Angelegenheit, immer gewesen. Ich meine, das ist, wie sollen das die traditionelle Musik der Tuareg sein? Da gehört Strom dazu. Damit geht schon mal los.
Ja, natürlich, das ist völlig klar. Aber ich will auch keine afrikanische Musik oder ich will auch keine, ich meine, the West is the best, das ist sowieso klar, aber für mich hätte ein bisschen mehr passieren müssen eigentlich in diesem Zusammentreffen. Also so wie wir es bei Dr. John erlebt haben, wo Dan Auerbach ja ihm ein ganz grandioses Album gemacht hat, in dem er ihn zurückgeworfen hat auf das, was ihn irgendwo auch ausmachte. Ich finde das hier, ich will nicht sagen überflüssig, aber ich kenne diese Musik, Tira Reven, ähnliche Geschichten, aber ich weiß nicht, es ist mir... Also hier fliegen eigentlich für mich zu wenige Funken, als dass so ein Zusammentreffen hätte ermöglichen können.
Obwohl ich deinen Eindruck teilen kann, was die Routiniertheit anbelangt, mit der hier quasi musiziert wird, ist es doch so, dass ich finde, dass es den Unterschied zu Tina Reven ja nicht nur im Alter, sondern natürlich auch so in der Nähe zu dem Folkloristischen, nennen wir es mal so, durchaus gibt. Klar, für jemanden, der diese Musik in- und auswendig kennt und quasi, es ist sein eigener Kulturraum, ne, für den ist das alles wahrscheinlich westliches Teufelszeug. Und trotzdem ist es so, dass hier, dass das Spannende für mich an dem Album schon durchaus das poppige Moment dieser Musik viel stärker herausgearbeitet wird als bei Tina Rivenier, ja, wo die sich halt viel stärker mal so auch verlieren in so, ja, so wabernde E-Gitarren-Sounds, in so einem Gefrickel, das einfach so fortläuft, weil es natürlich gedacht ist für Situationen wie Volksfeste zum Beispiel, die ja in der Wüste durchaus dazu führen, dass eine ganze Dorfgemeinschaft miteinander tanzt, während eben eine dieser Bands auf der Bühne steht und da ihre durchaus auch lyrisch wichtigen Songs vorträgt. Wild ist das nie. Also jedenfalls nicht in den Dokumentationen, die ich darüber gesehen habe. Und das sind zwei gewesen.
Orgie oder so.
Ja. Das ist nie enthemmt. Ja? Aber das ist natürlich das westliche Paradigma, das man eigentlich erfüllen müsste, um Popmusik zu machen, diese partielle Enthemmung.
Ja, ich habe mal eine Frage. Habt ihr das Gefühl, das ist spirituelle Musik?
Jetzt nicht mehr, in der Verknappung natürlich nicht.
Ja. Bin ich der Einzige.
Ja. Bambino, Nomads ist das Album, das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Der Hit kam von Helmut Heimann, dem wahren Tuareg hier.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit einer Platte, auf die man lange warten musste. Die war lange angekündigt. Jetzt ist sie dann tatsächlich raus, nämlich das neue Album von Major Lazer. Elissa, bitte.
Ja, Major Lazer ist ein Projekt von zwei Produzenten. Zum einen ist das der Amerikaner Thomas Wesley Pence besser bekannt unter dem Pseudonym Diplo. Dann gehört auch dazu Switch, das ist ein Brite, Dave Taylor heißt er. Und die beiden sind nicht nur Produzenten, sondern auch DJs und Songwriter. Diplo ist mehr DJ und Switch ist mehr Produzent. Und beide haben sich bei der Arbeit an einem MIA-Album kennengelernt und sind seit 2006 ein Team. Das erste Major Lazer-Album wurde auf Jamaika aufgenommen, und zwar 2009. Der Sound von Major Lazer ist auch geprägt von karibischer Clubmusik, also Dancehall und alle möglichen anderen Varianten von Reggae. Und das mischen sie dann mit europäischer Clubmusik. Und mit diesem Sound waren sie lange Zeit ganz weit vorne. Und man hatte das Gefühl, nichts war vor Major Lazer sicher. Die haben alles in ihre Musik gepackt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und sie waren, also Switch und Diplo waren so eine Art Dreamteam im Verschmelzen der Welten. Also sie haben so eine Art universalen Club- und Disco-Weltmusik-Sound geschaffen. Manche nennen das auch Musikimperialismus oder Kolonialismus. Aber die beiden funktionieren auch getrennt voneinander. Also Diplos Karriere ging ganz steil nach oben, als er an MIAs Album produziert hat. Er hat dann Leute wie Christina Aguilera, Shakira, Beyoncé, No Doubt produziert. Und im Februar war er bei den Grammys auch nominiert in der Kategorie bester nicht-klassischer Produzent. Dan Auerbach hat dann gewonnen. Und vor nicht allzu langer Zeit ist Switch aus Major Lazer ausgestiegen, aufgrund von künstlerischen Differenzen, wie es heißt. Beim zweiten Album, das jetzt erschienen ist, Free the Universe von Major Lazer, da ist er bei einigen Songs trotzdem mit dabei. Und wir hören jetzt mal den Song Ja No Pasha.
Ja No Pasha, Major Lazer aus dem Album Free the Universe, hören im Soundcheck auf Radio 1. Und bluten die Ohren?
Nö. Deine?
Nö.
Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Es ist sehr technozide Musik. Also das Organische sucht man da, außer jetzt von den Stimmen, sucht man da vergeblich. Ich finde es sehr amüsant zu hören, sehr kurzweilig. Hängt auch damit zusammen, dass so viele Gaststars zu hören sind und die Stimmung sich doch ändert von Song zu Song. Je nachdem, Peaches ist dabei und so, die bringt halt ihre Nummern dann und Sandy Gold halt ihre Vibes dazu. Aber insgesamt muss ich sagen, auf Strecke wird es dann doch ein bisschen die vielen Tricks und Sounds, die sie da irgendwo aus ihrem, ich weiß nicht, was sie für einen Computer haben oder vier vielleicht, MacBook. Zaubern. Ja, MacBook.
In allen Größen.
So wie du, ja. das ist dann Overload, also für mich. Ne? Es gibt sicher Leute, die auf einer Party da wahnsinnig abgehen. Aber ich würde mir sowas freiwillig, gemütlich im Lehnsessel mit Kopfhörer genießerisch nicht allzu lange anhören können, würde ich sagen.
Ja, das Problem dieser Produzentenszene, in der sich Diplo und Switch bewegen, ist ja, dass die nur protzen. Ständig, ne, die fettesten Beats, die geilsten Beats und so weiter, da wird ja auch die ganze Zeit nur übereinander hergezogen, hast gehört, völlig versagt und so, das sind natürlich alles subjektive Urteile, die aber im Prinzip nur dann auszuhebeln sind, wenn du wirklich der Fetteste bist, ja, wenn du wirklich am meisten Geballer in 10 Sekunden unterbringst. Und so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist dieses Album
fände es ja gar nicht schlecht, wenn es ihre eigenen Sachen wären, aber das hier ist natürlich ein totaler Skrillex-Bite, dass es irgendwie gar nicht geht. Es ist auch nicht mal gut geklauter Skrillex-Sound. Das Ding lebt dann auch wieder von einem Johnny Osborne-Sample, also einem alten Early 80s Dancehall-Brett, war ein mega, mega Song damals in Jamaika. Das können die, das Gefühl haben die, sie sind einfach fantastische Diebe, aber irgendwas fehlt da.
Das gehört auch zum Konzept, also dass so jemand wie Johnny Osborne da auftaucht, das habe ich gesehen, als wir über das Album gesprochen haben, da hieß es dann, dass das ein Album sein soll, mit dem sie das Universum von mentaler Sklaverei befreien wollen. Und das erschließt sich mir dann wiederum überhaupt nicht. Und ich fand das erste Album das fand ich irgendwie gut. Das hatte so Neuheitswert für mich. Und ich habe die dann 2009 auch live gesehen. Das zündet sofort. Also da tropft es irgendwann wirklich von der Decke, weil alle mitmachen. Aber jetzt, ich krieg so dieses Gefühl von Diplo als ewigen Backpacker durch die Welten und dass er sich halt so seine Ideen zusammenklaubt und dann sein Label so drauf babbt. Das geht mir irgendwie jetzt auf den Keks.
Major Lazer mit Scare Me und der Stimme von Peaches. Und ja, auch hier wird sozusagen Peaches Irrsinn gechannelt in so einen Major Lazer Track. Es fehlt dann aber wieder was. Und das ist so ein bisschen das Problem. Mir hat mal vor Jahren, ich fand das erste Major Lazer Album damals ganz gut, hat mir jemand gesagt, ja, das ist Dancehall, wie sich Weiße das vorstellen. Nämlich irgendwo dann ein bisschen kontrollierter, ein bisschen gedrehter, ein bisschen auf den Markt zugeschnitten. Irgendwie so eine, ja nicht Mainstream, aber so eine konsumierbarere Version einer Musik, die sich eigentlich so einem weißen Konsumismus verweigert, weil sie total lokal eigentlich ist, total auf Ghetto-Situationen zugeschnitten ist, total räudig ist, jedenfalls das, was in den letzten 6, 7, 8 Jahren in Jamaika so produziert wird. Und das geht mir bei diesem Projekt so wirklich langsam auf die Nerven, dass hier etwas hingestellt wird, als ja eine bestimmte Form von Kultur verkauft wird, die eigentlich mit dem Original nur ein ganz bisschen zu tun hat. Ja, und dann kommt so ein weißes Moment da rein. Und wenn, was Elissa da eben zitiert hat, ist ja nichts anderes als ein Bob Marley-Satz, free yourself from mental slavery und so weiter. Da wirkt es mich dann langsam fast schon.
Versatzstücke, das ist schon klar. Aber was du angesprochen hast, finde ich ganz interessant. Wenn die authentische Dancehall das weiße Publikum nur in geringer Zahl findet und es gibt aber sehr viele Leute, die sowas, ob die das jetzt als Dancehall dechiffrieren oder ob die das einfach als Musik von hey, Major Lazer, guck mal, toller Name, wahnsinniges Cover. Das Cover ist ja so irre bunt. Das ist das, was erstmal auffällt. Und wenn du genauer hinguckst, siehst du da irgendwie Muskelprotze mit möglicherweise einer MG oder was das sein soll. Auf jeden Fall, es springt dich an. Und wenn die damit Erfolg haben, dann, wir reden über Popmusik. Ich meine, da kannst du echt niemanden für verurteilen.
Ja, aber Diplo ist jemand, das weiß ich aus guten, richtigen Quellen, dem es irgendwie scheißegal ist, ob die Sachen, die er da benutzt, ob da jemand noch was abkriegt. Also ich bin mir nicht sicher, ob Johnny Osborne irgendwie ein paar Pennies für diesen Sample da kriegt. Der einen Kommandoton inzwischen am Leibe hat für seine Zulieferer. Also er bekommt ja weltweit aus der ganzen Welt Beats zugeschickt.
Wie und, Unternehmer halt so sind.
Ja, und das möchte ich nicht. Ich möchte dann einen gewissen Respekt vielleicht noch vor denen, die das mal erfunden haben oder die ihm zuliefern oder was weiß ich.
Aber das Ausbeutungsproblem ist noch nicht das Eigentliche dieser Platte, sondern dass es kein Gefühl vermittelt. Ja, das ist eigentlich leere, kalte Musik ist, die irgendwie, ja, die einfach nur zusammengeschraubt ist. Um zu protzen, glaube ich, aber jedenfalls, die kein musikalisches Gefühl entwickelt. Das ist mein Hauptproblem daran. Ich meine, es gibt ja tolle Produzentenplatten, die auch sozusagen übers Ziel hinausschieben müssen, aber dann erkennt man wenigstens sowas wie eine Handschrift oder sowas wie eine Seele, auch wenn sie einem unangenehm ist. Aber hier erkenne ich gar nichts.
Es sind eben auch Unternehmer, Technokraten. Es sind eben keine verspulten Typen. Also es gibt einen Großproduzenten auch der neueren elektronischen Reggae-Musik, nämlich Adrian Sherwood, der, ich weiß nicht, wie viel 1000 Platten gemischt und gemacht hat. Und der ist so verspult, der Typ, dass er irgendwie zwar irgendwie noch so sein Geld kriegt, aber dem würde sowas nie gelingen, weil ihm dazu sozusagen irgendwo das Brutale fehlt, vermute ich mal. Und ich hatte schon die Chance, diesen Snoop Lion-Film Reincarnated zu sehen, der ja demnächst auf DVD bei uns erscheint. Und Snoop Dogg, der ja dann reinkarniert sozusagen in Jamaika zu Snoop Lion, der aufbricht, den authentischen Reggae und den wahren Reggae zu erleben in Jamaika. Wen trifft er da? Major Lazer, die ihm das Album schneidern. Und in diesem Film sind, ich glaube mal, so 33 Tonnen Weed zu sehen, die sie sich da durch die Nasen ziehen und Lungen filtern und was weiß ich. Total verspulte Typen, Snoop Dogg auch, natürlich ein Genie, aber komplett weggetreten. Dickere Augen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und wer wer fummelt rum, wer macht, wer tut? 4, 5 weiße Jungs, also Diplo und seine Entourage, bewaffnet mit mehreren Macs, basteln sie da die Beats oder beziehungsweise die haben sie schon längst auf Halde. Die produzieren da am Tag einen Track, weil hey, was hältst du denn hiervon, was hältst du von dem Beat? Es ist alles schon da, es wird zusammengeschoben am Computer, kriegt dann natürlich eine gewisse Seele durch so einen Irren wie Snoop Dogg. Aber da wird's dann eben interessant, ja. Da sind die kaputten, verspulten, zugekifften Irren. Und vorne agieren die weißen Technokraten. Das irritiert mich. Das finde ich wirklich seltsam.
Ja, ich finde, da wird heute jemand ohne 4 Hits rausgehen.
Ja. Es gibt aber immer noch ein paar tolle Tracks auf diesem Album. Genau, so das ist ja das Schlimme. Die sind natürlich auch, Elissa hat es ja eben aufgeführt, das sind mit die teuersten und heißesten Produzenten. Also wenn Snoop Dogg die Typen holt, ich meine, der hat mit wem? Der hat mit Master P gearbeitet, der hat mit Dre gearbeitet, mit weiß was ist eben, der holt diese Jungs, dann ist völlig klar, warum er das tut. Aber ich glaube, die sind hier verkrampft. Die sind die haben einen Druck inzwischen, das größte, geilste, lauteste Album überhaupt zu machen, dass sie da einfach, ich weiß, wie lange hat es jetzt gelegen? 6, 7 Monate? Mhm. Wahrscheinlich haben sie bis zuletzt noch irgendwie gefummelt und geschraubt. Schwierig.
Ich finde halt auch, das Problem, das ich damit habe, die entdecken nicht mehr, die plündern nur noch. Und das geht mir so, also das geht mir echt gegen den Strich. Die Art und Weise, wie das passiert. Also ich meine, Dan Auerbach zieht sich halt auch die Afrikaner an Land, aber er macht es irgendwie anders.
Ja, das ist auch eine ganz andere, das ist eben keine elektronische Musik,
trotzdem,
sondern das ist...
Also es ist auch so eine Art...
Ist eine Plünderung, Kultur. Das war schon immer, weißt du, die Rolling Stones kannst du bei denen klar anfangen, die Beatles, ja, alle haben geplündert.
Na, bei Bombino weißt du doch gar nicht, wer da wen plündert. Das, und solange
der
du das
plündert kann, unsere westliche Rock'n'Roll-Kultur.
Solange du das nicht sagen kannst, ja, finde ich, ist es nicht so schlimm, aber ich finde schon auch, dass Diplo Einreise, dass man, ja, dass die Amerikaner überlegen sollten, ob sie solchen Leuten nicht einfach ein Einreiseverbot verhängen.
Die lassen doch jeden rein, der Geld hat.
Ja, das stimmt, ist genau ihr Problem.
Aber
ich finde ja nicht ihrer vielen Probleme. Ja, eines ihrer verdammten. Was rede ich hier über Jamaika? Sitze neben Andreas Müller und wage es. Ja, natürlich, ich habe keine Ahnung, aber das stört mich auch nicht. Mir geht's ja auch gar nicht um Jamaika, sondern nur um eine Clubmusik, die ganze Zeit nur Backpfeifen verteilt. Ja, genauso wie die Comicfiguren, ja, mit denen sie hier das Album illustrieren.
You're No Good, Major Lazer hier mit Santi Gold und unter anderem auch Vybz Kartell, einem der Megastars der aktuellen jamaikanischen Dancehall-Szene. Und Free the Universe heißt das Album mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
So ist es.
Könnte ewig so weitergehen, ne?
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Margaret Thatcher ist tot, das hat in England für große Begeisterung gesorgt. Und interessante Reaktionen. Billy Bragg hat gesagt, jetzt hier keine Feierlichkeiten und so. Wir müssen angehen, sofort wieder hingehen und die aktuelle Regierung kritisieren. Also das ist wieder typisch Sozialist. Nicht mal 5 Minuten darf man Spaß haben, ohne dass man gleich wieder eine geklatscht kriegt und an den Klassenkampf zu denken hat. Morrissey hat einen sehr interessanten Statement geschrieben, eines der am wirklich ausgefeiltesten geschriebenen Statements, das ich jemals von einem Musiker gelesen habe, zum Tod von Margaret Thatcher, der zum Beispiel gesagt hat, es sei Schwachsinn und man müsse es verbieten, dass man diese Frau mit Maggie verniedlicht. Margaret sei der richtige Ausdruck oder einfach nur Thatcher. Kann man alles im Internet auch mal nachlesen. Sehr, sehr starker Text von ihm, der nochmal diese ganze Wut und den ganzen Hass, den Leute wie er damals gegen diese Frau entwickelten, zusammenfasst. Und er hat auf seinem ersten Soloalbum einen Song gemacht, der gar nicht liebevoll ist und auch nicht ironisch gemeint ist, der nämlich einfach so heißt: Margaret on the Guillotine.
The kind people have a wonderful dream. Margaret on the Guillotine.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. The Beat. Two-Tone Sounds und die Aufforderung Stand Down Margaret. Auch einer dieser ganz, ganz berühmten Anti-Margaret-Thatcher-Songs. Fängt an mit Prince Buster-Cover Wine and Grind und kippt dann um in die Aufforderung, sie solle doch verschwinden. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Kleiner Hinweis, diese Sendung kann man nachhören, nachdem sie gelaufen ist, auf der Website radio1.de. Eine Woche lang ist sie komplett mit Musik nachzuhören als Stream. Es gibt die fantastische Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook und in wenigen Minuten könnten wir die 700er-Marke knacken in dieser Sendung. 6 fehlen noch zu 700. Also bitte mögen diese Seite, auf der man viele interessante Dinge finden kann, zum Beispiel die Live-Wertung nachlesen, wenn man es verpasst hat, oder auch tolle Videos.
Videos? Ja, werden wir gefilmt hier?
Nein, aber die Musiker machen manchmal Videos zu ihren Platten und solche Sachen, genau. So, wir machen weiter mit einer Platte, auf die manche vielleicht wirklich 22 Jahre gewartet haben. Ich nicht, aber war auch überrascht, als sie dann tatsächlich erschien. Aber so richtig erschienen ist sie ja auch nicht. Aber alles Weitere erzählt jetzt Kai Müller über MBV.
Von My Bloody Valentine. Und natürlich möchte man zuerst gleich mal einen Witz machen, irgendwie sich lustig machen über die 22 Jahre, die es gebraucht hat, dass diese Platte überhaupt entsteht. Aber die Sache ist, das muss man leider zugeben, viel zu ernst. Denn da ist nicht nur einfach eine Band, die lange gebraucht hat, um ein Album zu produzieren, sondern sie ging auseinander, sie fand wieder zusammen und es war alles ein Krampf. Es soll mindestens 2,5 halbfertige Platten gegeben haben, die auf dem Weg zu dieser einfach weggeschmissen wurden. Einfach, weil sie nur Müll enthielten, über Bord geworfen wurden. Und da fragt man sich natürlich, ob der Bandleader Kevin Shields noch alle Tassen im Schrank hat. Oder ob er wirklich das Genie ist, für das ihn viele Leute halten. Denn My Bloody Valentine sind eine Kultband oder ein Mythos, muss man sagen, der sich eben auf zwei Alben in den späten 80er Jahren stützt und ein drittes, das nie veröffentlicht wurde und nun endlich da ist. Nun, diesen sagenhaft guten Ruf, den My Bloody Valentine sich erworben haben, der hat eigentlich mit der Agonie der späten Thatcher-Ära zu tun. Schon wieder diese Dame, die England modernisieren wollte und ausbluten ließ. So, glaube ich, kann man es sagen. Und die Künstler, vor allen Dingen Künstler im Alter von Kevin Shields, die also gar nichts anderes kannten eigentlich seit ihrer Jugend als eine Thatcher-Regierung, die waren dagegen machtlos. Und Shields war einer der wenigen seiner Generation, der ein probates künstlerisches Mittel für diese Machtlosigkeit entwickelte, nämlich ein Mordslärm, ein undefinierbarer Mordslärm ohne irgendeine Triumphgeste. Denn das ist ja immer das Problem aller sozusagen Rebellen, Pop-Rebellen, dass sie sich dann nicht eigentlich nur als Gegenfiguren aufbauen zu der Frau in diesem Fall oder zu anderen, wie der Punk das gerne gemacht hat, und dann so tut, als seien sie mächtiger, was sie natürlich im realen Leben nicht sind. Hier kommt eine Musik, die nicht mächtiger ist, die verzagt ist, die nicht sein kann und nicht sein will, die ganze Zeit verschwindet, ersterben will und trotzdem wahnsinnig laut ist. Das ist sie jetzt wieder. Und man fragt sich natürlich, ist das noch nötig? Ich meine, gut, die alte Dame ist jetzt auch tot, aber das ist eher ein Zufall der Geschichte. Aber ist noch die Zeit danach, diese Klangströme zu verbreiten, die irgendwo nirgendwo fassbar sind, die ein Versprechen formulieren, das sich nie irgendwie einlöst? Hat es wirklich 22 Jahre gebraucht, damit diese Musik endlich gut ist? Naja, mein erster Eindruck war, dass es jedenfalls nicht schaden kann, dass eine Indie-Musik, die mal als sozusagen die große, reine Kunst galt, plötzlich völlig aus der Zeit gefallen ist.
She found now my bloody Valentine aus dem Album MBV.
Ja. Ich habe vorhin nur von Kevin Shields gesprochen, als dem Gitarristen und Kopf dieser Band. Natürlich besteht die Band noch aus mehreren Leuten. Belinda Butcher zum Beispiel bedient die zweite Gitarre und singt auch, was wir später noch hören werden. Und dann gibt es eine Bassistin namens Debbie Gooch. Genau, Debbie Gooch. Und einen Schlagzeuger. Aber die sind an diesen Produktionsprozessen, die zu diesen Alben führen, nie beteiligt. Es ist tatsächlich so eine Art Ein-Mann-Produkt. Und es ist natürlich wunderbar, ne? Diese Erzähler des vollendeten Albums und so weiter. Aber mich beschleicht der komische Verdacht, dass da einer mit seiner eigenen Kunst eigentlich überhaupt nicht klarkommt und man zweimal das Glück hatte, dass er halbwegs fertig wurde, wobei er beim zweiten Mal schon Creation Records fast in den Ruin trieb und jetzt beim dritten Mal es einfach nicht geklappt hat. Ja, und wir eigentlich von dem vierten Mal sprechen müssen, nicht? Das dritte unveröffentlichte Album und jetzt ein viertes, das wieder zufällig geklappt hat.
Ich habe bei Kevin Shields ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so sehr ein Problem ist, Musik zu machen, sondern sie tatsächlich zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, wovor der Schiss hat. Also, weil machen macht er ja ganz viel. Ja, auch wenn er nicht mit My Bloody Valentine irgendwie unterwegs ist.
Das stimmt. Aber ich meine, als Loveless erschien 1991, waren dem Ganzen auch zwei zermürbendste Jahre des Aufnehmens vorausgegangen. Mit einem Hörsturz für ihn selbst und Belinda Butcher, mit Nervenzusammenbrüchen bei der Plattenfirma. Da fragt man sich, warum? Warum tun die sich das an? Ich meine, das sind normale Menschen eigentlich.
Ja. Naja.
Und sie tun es sich an. Sie tun es sich an, weil sie so eine Art Gesamtwerk und Allmachts Fantasie haben. Es geht schon darum, dass Musik für ihn nicht nur bedeutet, einen Sound zu erzeugen, coole Effektgeräte hintereinander zu schalten und einfach einen tollen Song zu machen, sondern der will immer alles in der Hand haben. Und das in einer Welt, die viel zu komplex ist.
Damals war er noch viel jünger, als er Loveless gemacht hat. Und man muss sagen, dass das Konzept, was er damals verfolgt hat, wie immer das genau aussah, visionär seine Klanggebilde in die Welt setzen, auch Erfolg hatte. Ich meine, das ist eine gefeierte Platte, die heute immer noch als Klassiker der frühen 90er Jahre gilt. Und was er auch erreicht hat mit dem relativ wenigen Material, was er in die Welt gesetzt hat, ist, dass er 20 Jahre lang im Gespräch war. Er hat zwar jetzt keine Platten veröffentlicht, in dieser langen Zeit. Aber man konnte immer wieder, gerade in der englischen Presse, ist sein Name aufgetaucht, hat er hier ein Projekt gemacht, hat da mal mitgespielt oder hier, da spielt er Gitarre mit bei dem einen Song. Es wurde so gemunkelt. Es ist eine richtige mystische Figur.
Mystisch ist das richtige Wort. Also wir haben in dieser Zeit, das ist die letzte Blüte englischer Rockmusik, wenn man die so nennen will, für viele Jahre gewesen. America took over. Nirvana, Grunge hat alles platt gemacht.
Ja, was
dieses, ja, das ist ein paar Jahre später. Es sind 4 Jahre etwa, in der die britische Rockmusik komplett am Boden liegt. Und My Bloody Valentine muss für eine ganze Generation von Entscheidern, Redakteuren, Autoren ein Initiationsding gewesen sein. Vielleicht weil die Band so unfassbar laut war, weil da irgendwie noch andere Dinge drumherum passierten. Und das hat sich eingebrannt, tatsächlich als Mythos in so eine Rezeption englischer Popgeschichte. Also das Geschreibe darüber, im letzten Jahr gab es ja die ersten Konzerte auch wieder, wo auch seriöse Journalisten komplett hysterisch wurden in England. Alles war voll damit. Es ist merkwürdig, weil ich halte diese Band und ihren Betreiber für eigentlich unglaublich überschätzt. Es ist ein Pyramidengebäude, was da mal entstanden ist, eben auf dem, ne, also die gewaltigen Zahlen, die damals unterwegs waren, wie viel Millionen Pfund hat das alles damals verschlungen und so weiter.
So viel war es auch nicht. Es waren 250.000, sagte Creation. Nee, ja, 250.000, sagte Creation Records. Und er hat es dann mal nachgezählt nach Jahren und kam auf 60.000. Also. Und das meiste sei ja auch sein eigenes Geld gewesen. Mhm. Aber der Punkt ist tatsächlich diese Überhöhung, ja, eines Musikers, der Gesamtkünstler sein will und der natürlich gleichzeitig, das ist wirklich eine tolle große Leistung, so eine Gitarrenrock-Indifferenz schafft, bei der sich Strukturen ständig auflösen. Ja.
Also ich würde gerne noch eins kurz sagen. Ich fand dieses Album und auch My Bloody Valentine nie eine Band, wo ich irgendwie jetzt Hörgenuss draus gezogen habe. Aber ich muss jedes Mal wieder feststellen, wenn ich das höre, dass diese Musik ihr eigenes Raum-Zeit-Kontinuum irgendwie hat. Also man ist da raus aus allem. Das passt auch gar nicht zu der Zeit, wo wir jetzt sind. Und das gefällt mir echt gut, dass man sich da Zeit für nehmen muss.
My Bloody Valentine in Another Way, auch eigentlich nur ein Ausschnitt aus diesem Song. Die sind alle sehr, sehr lang und wenn man sich das hier anhört, dann ja, mir kam ja gerade so eine Idee. Also das Shields hört vielleicht diese Teppiche, diese Wände, diese Strukturen in den Wänden und vielleicht sind sie nie richtig hingekriegt worden und deswegen dauert es dann auch so lange, bis dann seine Feedback wirklich da ist, wo es hin muss etc. Interessant ist, dass Teile dieser Platte aus den 1997er Sessions stammen sollen, also als man versucht hatte, damals diese Platte zu machen. 70 Stunden, habe ich gelesen, seien damals aufgenommen und verworfen worden. Ja, man konnte auch nichts draus editieren. Das Ganze übrigens hier, darauf legt die Band dann großen Wert, analog produziert. Da ist kein bisschen digital auf dieser Platte. Sie erscheint auch als Vinyl, als tatsächlich, das ist die Erstgeschichte, die Vinylplatte mit einer CD dabei, die sehr, sehr viel leiser ist, als man das von anderen CDs gewohnt ist. Trotzdem ja diese Musik eine irrsinnige Lautstärke eigentlich sein will.
Braucht eigentlich auch, um zu werten.
Tja. Das fand ich wirklich das aller Verblüffendste an dieser Platte. Das habe ich bei keiner anderen Platte jemals so empfunden, dass ich das Gefühl hatte, das Medium, also das digitale Medium ist mit diesen vielen Schichten, diese verschiedenen Geschwindigkeiten, Lautstärken, die disparaten Harmonien, dem dröhnenden Groove, dass das Medium, also das digitale Medium damit überfordert ist. Es ging mir echt, da habt ihr immer diesen Download gehört und dachte so, scheiße, ich muss das irgendwie anders hören, das passt alles nicht, das quietscht und das, irgendwie passt es nicht. Das hatte ich noch nie.
Ja. Die Musik passt auch nicht und das ist auch ihr großes Gut. Ja, sie wird nie passen. Und in diesem Fall kann man höchstens noch sagen, dass sie sich so ein bisschen die Platte aus drei Teilen oder Phasen, müsste man eigentlich sagen, denn sie ist wie aus einem Guss gemacht, aber sie hat sozusagen drei Phasen. Die erste, die wir auch am Anfang gehört haben, schließt noch am ehesten so an das an, was Loneliness zu bieten hatte, so eine leichte, düstere, apokalyptische, stark so von prächtigen, sage ich mal, E-Gitarren getragene Musik. Hier taucht dann etwas auf, was schon die späte Phase beschreibt, nämlich so Primal Scream Anklänge, wo man sozusagen dieses Bombastgeballer so eines hybriden Technos durchschimmern hört. Und dann gibt's noch einen Mittelteil, der eher zart ist und man glaubt es kaum, ja, tatsächliche Songs hat.
Ja, Songs, ja. Genau.
Und insofern ist das komisch, dass sich das eine so ein bisschen so schlängelnd das andere bewegt. Es zeigt aber irgendwie auch, dass dieses Album irgendwie dann doch wieder, ja, sich entzogen hat, ja, den Musikern, weil sie eben halt das große, eine, allumfassende Ding nicht hingekriegt haben.
Allumfassend, ich weiß nicht, ob das ihr Anspruch ist. Ich meine, es gibt ja da draußen auch eine Welt und diese Musik erscheint mir so ein bisschen wie aus der Welt gefallen. Mhm. Also die hat keinen Bezug zu irgendwelchen anderen aus der Zeit gefallen, aber auch aus der Welt irgendwie. Ich sehe da keinen Bezug zu irgendwelchen aktuellen Strömungen in der Popmusik oder was man immer so nennt, sondern die steht da wie ein Monument. Das ist auch, das fordert mir Respekt ab, muss ich sagen, der Typ in seiner Konsequenz, wie radikal er sich verweigert und so, das ist schon schön, nur es ist halt, es macht nicht immer totalen Spaß, das dann sich selbst reinzutun. Es lässt sich besser drüber reden und drüber nachdenken, als es den Groove hat, ne?
My Bloody Valentine, Who Sees You aus diesem Album MBV, das jetzt offiziell auch in den Läden zu haben ist. Die Platte ist ja Anfang Februar auf der Website der Band einfach so veröffentlicht worden, aber eben jetzt für alle da, deswegen auch hier im Soundcheck und mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Genau, der Hit kam von mir, der geht in Ordnung vom Rest.
Wäre vom Groove besser gewesen, wenn er hinten gewesen wäre.
Immer noch Meter.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Helmut Heimann und Kurt Weill.
Das passt doch. Kurt Weill, du hast es vorhin schon gesagt im Teasing vor unserer Sendung. Ein Name, der natürlich vor allem deutschen, kulturbeflissenen Menschen sofort auffällt. Weil es eben der Anklang an Kurt Weill drin ist. Klingt auch sehr ähnlich, allerdings haben sie nichts zusammen zu tun und vor allem schreibt sich Kurt Weill ganz anders, den Nachnamen V-I-L-E, und behauptet auch seine Eltern, ich habe neulich ein Interview mit ihm gemacht und fragte, das sind aber humorige Menschen, deine Eltern. Und er sagte, nö, die hatten da keine Ahnung, dass da in Deutschland irgendein Kurt mal mit Brecht zu tun hatte und so. Also es kann auch sein, dass er da lügt. Wie auch immer, es ist unser Kurt Weill jetzt, der Musiker aus Philadelphia, der relativ früh angefangen hat, Musik gemacht zu machen, mit 14, wie das viele Leute machen, Kassetten aufgenommen oder CDs, gab es damals auch schon, er ist jetzt 34 Jahre alt. Und der Unterschied war, dass die Leute, die Szene in Philadelphia darauf ziemlich abgefahren ist und ihn für so ein kleines Wunderkind gehalten hat. Kultcharakter hat sich da schon entwickelt in der Szene. Inzwischen machen Leute aus Philadelphia auch Songs über Kurt Weill. Aber der internationale Bekanntheitsgrad von ihm hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Es ging so richtig los für ihn mit einer kommerziellen Karriere, als er mit Mr. Grindugio von War on Drugs zusammenkam und die haben zusammen musiziert. Er war eine Zeit lang auch, Kurt Weill, bei War on Drugs richtig involviert. Man hat auch immer noch zusammen zu tun, läuft sich immer über den Weg, aber er grenzt das schon sehr ab. Er sagt, ich möchte mein eigenes Ding machen und die anderen machen eben ihr Ding. War on Drugs geht eher in Richtung Psychedelic Rock und eher in Richtung Singer-Songwriter, und zwar zunehmend, als er die erste Platte unter seinem eigenen Namen gemacht hat, Constant Hitmaker. Da war das noch, wenn man da gesagt hat, Indie lag man nicht falsch, es war Gitarren Krach im positiven Sinne mit schon richtigen Songs, aber das, was ihn jetzt auszeichnet in den letzten Jahren, dass die Innerlichkeit, möchte ich mal sagen, die war da noch nicht so sehr zu spüren. Smoke Ring for My Halo, das war eine Platte, die vor zwei Jahren oder drei Jahren, 2011, vor zwei Jahren erschienen ist, da das war ein sehr großer Schritt nach vorne für seine Entwicklung als Songschreiber und auch als Musiker insgesamt. Da kam dieses erzählerische, dieses ganz eigene Element, was er hat, das trat da zum ersten Mal in Erscheinung und das ist auf der neuen Platte, finde ich, hat er diese Tendenz noch ausgeprägt. Waking on a Pretty Days nennt sich die und wir hören jetzt das erste Stück daraus, wobei ich da vorher noch sagen möchte, dass es so ein kleiner Ausreißer ist, weil dass er der in ihm steckt schon noch das Riff-Monster, das er eben früher auch gerne rausgelassen hat, das steckt schon noch drin. Aber inzwischen lässt er das auch nochmal raus, distanziert sich aber gleichzeitig im Text zumindest von dem Song ein kleines bisschen davon. K wie Crimes heißt der Song, die Verbrechen des Kurt Weills sozusagen. Und darüber erzählt er uns jetzt.
KB Crimes, Kurt Weill aus seiner Platte Waking on a Pretty Days hier im Soundcheck auf Radio 1. Erst dachte ich, hoppla, ein neuer Neil Young Song, den ich noch nicht kenne. Dann hoppla, ein alter Lou Reed Song, den ich nicht kennen möchte.
Hoppla, Bruce Springsteen stoned oder was?
Genau, was hat der Mann geraucht? Ja, aber ja.
Ja, das ist natürlich nicht ein typischer Song für diese Platte. Ich habe es jetzt gespielt. Es ist auch sowas wie der Hit in Anführungszeichen. Also er hat in der Sendung, wo ich ihn zu Gast hatte, so ein paar Songs akustisch gespielt und sagte dann so, entschuldigen, ja, die Plattenfirma will ja immer, dass ich KV Crimes spiele, weil das eben so ein Rocksong ist. Neil Young, Lou Reed, also der Hit in Anführungszeichen, wie gesagt. Aber da brauche ich die Band dazu. Wenn ich akustisch spiele, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das stimmt auch. Aber was da jetzt schon deutlich geworden ist und gleich noch deutlicher werden wird, ist das, was ihn eben so unique macht, so einzigartig. Also ich habe lange nicht jemanden gehört, der so, der präsent ist, aber total weggetreten wirkt im Gesang.
Ja.
Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, wie man sich vorstellen kann, aber er featured es. Es ist ja nicht der einzige Musiker, der, wir hatten vor einiger Zeit das Neil Young Album, das neue, wo er gesagt hat, das ist die erste Platte, die ich nüchtern aufgenommen habe. Und er lässt es auch nicht so raushängen, aber andererseits dann eben doch mit dieser laissez-faire Attitüde, mit der er singt. Und die ganze Musik wirkt irgendwie leicht umnebelt. Nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Gitarrenspiel. Und auf mich wirkt das manchmal wie so ein Spaziergang durch einen Irrgarten. Vor allem bei den längeren Songs, die wir jetzt hören, wo man nicht genau weiß, wo man ist und sich hinbewegt. Aber man kann sicher sein, irgendwann stößt man wieder auf den Pfad. Und irgendwann geht auch der längste Song zu Ende.
Ist doch ein Pfad.
Also das erste Hören dieser Platte, da dachte ich nur so, Alter, was ist denn mit dem los? Wo ist der eigentlich, wenn er singt? Und was mich am Anfang echt gestört hat, war dieses, der wirkt so unbeteiligt und desinteressiert und lustlos an seiner eigenen Musik. Aber so ein bisschen wie Steven Merkmus von Pavement, der hat ja auch, aber der kehrt das so als Attitüde raus. Und ich glaube, der ist, wenn er
der
Musik
ist,
macht,
der
einfach
ist in
so.
Sich.
Ja. Und ich habe mir dann so einen Typen vorgestellt, der ständig verdorbene Milch im Kühlschrank hat, vergisst, wo er sein Auto parkt, so eine Sachen. So einen Typ habe ich mir vorgestellt und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und im Leben ist er ganz anders. Das finde ich so erstaunlich. Sobald er in seiner Musik abtaucht, ist der so.
Hat Haarmilch wahrscheinlich zu Hause. Kai, hast du irgendwie noch?
Ja, ich weiß nicht. Melissa hat es wunderbar beschrieben.
Melissa?
Ja, genau. Entschuldigung.
Ich bin gar nicht dich gemeint.
Nein, du hast das toll beschrieben. Genauso geht's mir auch. Diese Lustlosigkeit geht mir nur wahnsinnig auf den Nerven. Und jetzt bin ich fast schockiert. Und darum habe ich eben auch gerade meine Sprache verloren. Zu hören, dass er gar nicht so ist. Ich meine, natürlich ist jemand, der so rüberkommt und bei dem man erstmal nur an die Stimme denkt, ein mieser Musiker. Und genauso. Und also so konventionell, wie seine Songs gemacht sind, ja, so wenig Pfiff, wie sie haben, bis auf wenige Ausnahmen, ja, so sehr bestätigt sich das da auch. Also der ist nicht da.
Das würde ich nicht unterschreiben. Ich finde gar nicht, dass sie konventionell sind. Und die haben
das
auch
war
Pfiff.
Eben doch einer der konventionellsten
ja, der
Songs.
Ja, aber genau, das sind KV Crimes, weißt du, die Verbrechen des Kurt Weill.
Oh, ja, das war jetzt unkonventionell.
Unser Remix.
Ja.
Weil mit dem Titelstück seiner neuen Platte Waking on a Hazy on a Pretty Days.
Genau.
Ich bin auch schon ganz hazy.
Ja, also ein kompliziertes Wortspiel.
Ja. Das ist natürlich irgendwo auch so eine gewisse zeitlose Musik, aber anders als die von My Bloody Valentine hatte ich beim Hören oft das zunächst mal das Gefühl, ja, schön und gut, aber damit möchte ich eigentlich nicht meine so kostbare Zeit verbringen. Das ist mir dann zu unwichtig irgendwo. Irgendwann, aber ich glaube, es war heute Vormittag, als es mal draußen wieder so aussah, als wollte die Welt untergehen. Der Regen an die Fenster schlug, es düster draußen war. Da packte mich dann die Atmosphäre. Also ich muss sagen, mir ist es völlig egal, was er erzählt. Ich höre da auch überhaupt nicht drauf. Es ist wirklich so diese seltsame Atmosphäre, dieser Sog, der dann tatsächlich entsteht, der einen dann schon irgendwie durchaus mitnimmt.
Ich habe manchmal das Gefühl, also dieses Album, ich habe es, glaube ich, 4 oder 5 Mal gehört und es hat mich jedes Mal auf einem anderen Fuß erwischt und jedes Mal hat es dann irgendwie doch gepasst, obwohl ich am Anfang so dachte, was ist das denn für ein langweiliger Scheiß? Aber ich finde, er hat wirklich ein Händchen dafür, so den Müßiggang in so eine Art Kunstform zu gießen mit seiner Musik. Und ich weiß nicht, der gilt ja auch so als so eine Art Slacker.
Das, ja, der ist absolut.
Aber er ist eigentlich kein Slacker. Er ist ein Kontrollfreak, wenn es um seine Musik geht. Er ist besessen und das haftet ja vielen Slackern, so wie Beck. Der war ja auch immer Slacker und ist kein Slacker. Und auch, wie heißt er hier von Nirvana?
Kurt.
Kurt Cobain, genau.
Noch ein Kurt.
Ja, auch als Slacker und war kein Slacker. Und es klingt so beiläufig und salopp und hingeschludert und mühelos, aber ich glaube, da steckt echt viel Arbeit dran. Also ich bin mir sicher, da steckt viel Arbeit
aber
drin.
Aber wo ist die dann hingeflossen? Also in Originalität jedenfalls nicht. Das ist
doch.
Das ist belangloseste
Kram. Originell ist es in dem Sinne nicht und auch nicht spektakulär. Aber
nee.
Das Spektakuläre dass du mit so einer eigentlich unspektakulären Musik eine Wirkung auf ganz verschiedene Menschen erzielen kannst. Und die Wirkung ist eigentlich immer das Gleiche. Da ist ein Typ, der in sich musiziert sozusagen. Der, wenn du den live siehst, der hat matte Haare bis zum Arsch, sag ich jetzt mal, weil man es früher gesagt hat, und auch vorne. Und dann sitzt der hinter seinem Vorhang und macht Musik. Dem ist, in dem Moment ist dem alles wurscht. Dem ist auch wahrscheinlich wurscht, ob ihm viele Leute zuhören. Sondern er macht die Musik für sich selbst und dadurch wirkt, spricht sie dann manche Menschen an und manche finden das halt spektakulär langweilig.
Ja, also ist ihm jetzt alles wurscht oder ist er ein Kontrollfreak? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen.
Man kann auch beides sein, also.
Echt?
Ja, natürlich.
Was ihm wichtig ist, ja, gut. Dem ist nicht alles wurscht, aber er raucht wahrscheinlich hin und wieder mal ein Mittelchen, wo man ein bisschen relaxter wird. Das taucht auch in seinen Texten auf und er sieht es auch so aus. Und denn natürlich, dass er diese Stimme gewählt hat, er redet ja nicht so. Dass er diese Stimme gewählt hat, um seine Songs zu singen, das kommt natürlich auch nicht ungefähr. Das ist schon eine Message und für mich ist das auch eine Message, ach, die zum Beispiel
Stimme,
sagt.
Er hat diese Stimme gewählt, um mich zu nerven.
Ja, dich und die Wall Street. Weißt du, diese die Arbeit, diese Ethik, dass man wahnsinnig machen muss und andauert, muss es vorwärts gehen und alles muss größer und schneller und die Märkte müssen höher und so. Das ist Musik, die für mich sich dagegen wehrt und dagegen protestiert.
Helmut, du hast gewonnen.
Pure Pain, der Song, den Kurt Weill für Kai Müller aufgenommen hat, der reine Schmerz. Aus dem Album Waking on a Pretty Days. Und das ist die Wertung dafür.
Niete. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
Die Niete kam von Kai Müller.
Ja, für die Wall Street.
Der Hit von, wer hätte es gedacht, Helmut Heimann. So, vielen Dank fürs Kommen, ihr beiden. Und Elissa Hirsemann, Dankeschön. Jochen Sauber hat die Technik gemacht. Und am Ende dieser Sendung steht eines meiner absoluten Lieblingslieder zu Maggie oder Margaret Thatcher. Und es kommt von den Specials und heißt Ghost Town. Und es beschreibt die Verheerungen, nachdem die ersten Schnitte im öffentlichen System angesetzt wurden, als keine Leute mehr tanzten in den Clubs, weil es sie nicht mehr gab und die Stadt zur Geisterstadt wurde. Nach der Sendung gibt's die Nachrichten und im Anschluss daran Lost in Music mit Jürgen König. Mein Name ist Andreas Müller. Macht es gut, bis dann. Bye bye.
Musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.